Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf 3. Mose 18 bis Kapitel 24, wobei wir das letzte nicht weiter groß anschauen werden, schließen wir aber in den heutigen Bogen insgesamt mit ein. Ich lese uns aus Kapitel 18 zum Anfang die ersten und letzten Verse 1 bis 5 und 24 bis 30. Da wird so nochmal der geistliche Grundsatz dargelegt. 3. Mose 18, 1 bis 5 und 24 bis 30. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen, nämlich eben in diesen Rechtsbestimmungen und Ordnungen Gottes, zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Und ab Vers 24, macht euch nicht unrein durch all dieses, das Vorhergesagte und anderes. Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe. Und das Land wurde unrein gemacht, und ich suchte seine Schuld an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. Ihr aber, ihr sollt meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen halten, und ihr sollt nichts tun von all diesen Gräueln, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor euch da waren, und das Land ist unrein gemacht worden, damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht, ebenso wie es die Nation ausgespien hat, die vor euch da war. Denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, die Seelen, die es tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, auch in den heutigen Kapiteln sehen wir wieder die göttliche Weisheit im Wort der Heiligen Schrift. In Kapitel 18, die Verse, die wir nicht gelesen haben, aber jetzt noch miteinander inhaltlich anschauen, verbietet Gott die Ehe zwischen nahen Verwandten. Wir haben hier wieder dieselbe Tatsache, der wir schon am Ende der Predigt vom letzten Sonntag begegnet waren. Lange bevor die Wissenschaft etwas von Erbschäden, gentechnischen Gendefekten aufgrund von Defekten bei der Fortpflanzung, Umwelteinflüsse und deren Anhäufung durch Inzucht und Inzest wusste, weiß der allmächtige und allwissende Gott davon. Da kommt natürlich in diesem Zusammenhang die berühmte Frage, und Kain, wen hat Kain geheiratet? Selbstverständlich haben sich die Nachkommen von Adam und Eva anfangs untereinander geheiratet. Es war ja sonst gar niemand da. Und das war damals auch kein Problem. Warum nicht? Ganz einfach, weil am Anfang das Erbgut vollkommen und später erst im Laufe der Jahrhunderte gering beschädigt war. Da entstanden durch die Ehen mit nahen Verwandten auch keine Anhäufungen von Erbschäden, die gesundheitlich problematisch geworden wären. Je länger die Menschheit aber bestand, umso mehr Schädigungen erlitt das Erbgut. In besonderem Maße, denn nach der Flut, ab dieser Zeit herrschten andere Lebensverhältnisse auf der Erde, weshalb die Menschen dann ja auch bei weitem nicht mehr so alt wurden. Wobei auch immerhin noch Abraham seine Halbschwester Sarah geheiratet hat. Dann aber bei Mose noch einmal etliche Jahrhunderte und Jahrhunderte Verschlechterung des Erbguts später, verbietet Gott Ehen unter so nahen Verwandten, um sein Volk vor Erbschäden zu schützen. Im Unterschied dazu sehen wir die katastrophalen Folgeschäden in Kulturen, in denen es seit Generationen üblich ist, dass Mädchen mit ihren Onkels und anderen nahen Verwandten verheiratet werden. Der eine Teil dieser Bestimmungen zur Ehe, Kapitel 18, dient also eindeutig der Vermeidung von Erbschäden. Der andere Teil der Achtung von sich nahestehenden Menschen. Die Vielehe ist im Alten Testament als Zugeständnis an die damalige Zeit ja noch nicht grundsätzlich verboten. Aber Gott gebietet zum Beispiel Vers 18, du sollst nicht eine Frau zusätzlich zu ihrer Schwester zur Frau nehmen, um sie eifersüchtig zu machen. Wir sehen bei allen Zugeständnissen an die Missstände und die Gottlosigkeit der damaligen Zeit, ist Gott bemüht, die Folgen dieser Zugeständnisse in seinem Volk in Grenzen zu halten. Ich verweise da nochmals auf die Predigt vom 24.02.2019 zum Thema Gott grenzt satanische Bosheit ein. Ist immer wieder in diesem Zusammenhang ganz wichtig, eigentlich durch das ganze Alte Testament hindurch, weil wir da unzähligen Bestimmungen und Zugeständnissen begegnen, die wir vom Neuen Testament her nicht richtig einordnen können und stutzen, staunen, uns vielleicht ärgern. Da ist das damals Gesagte sehr wichtig. Vom Götzendienst der Ägypter und der Kanaaniter soll sich das Volk Gottes fernhalten. Es soll nicht zu Totenbeschwörern und Wahrsagern gehen. Das gilt natürlich bis heute ganz genauso, denn damit lässt sich der Mensch ein auf dämonische Mächte. Und es soll seine Kinder nicht für den Moloch durchs Feuer gehen lassen. Francis Schaeffer berichtet, wie dieses Ritual der Überlieferung nach offenbar ausgesehen hat. Demnach waren die Moloch-Statuen große Bronzefiguren, innen hohl, mit einer Öffnung im Rücken. Durch diese Öffnung wurde in der Statue, in der hohlen Statue, ein Feuer angezündet und mächtig entfacht, bis die Bronzestatue, die komplette Statue, rotglühend erhitzt war. Und nun mussten die Eltern kommen und mit eigenen Händen ihr erstgeborenes Kind in diese rotglühenden Arme Molochs legen. Sie durften dabei keine Gefühle zeigen und man schlug Trommeln, damit die Schreie des Kindes, das in den Armen Molochs starb, nicht zu hören waren. Liebe Geschwister, wenn wir diese Gräueltaten anschauen, und die waren sicher nur ein winziger Teil von dem, was geschah, dann verstehen wir auch, warum Gott sagt, jetzt reicht's, und irgendwann das Gericht über diese Völker kam. Moloch war der Gott der Ammoniter. Wir sehen hier zugleich einen Teil der jüdischen Familientragödie, denn die Ammoniter waren Nachkommen eines Sohns, den Lot nach seiner Flucht aus Sodom mit einer seiner Töchter gezeugt hatte. Diese und andere furchtbare Taten machten die Völker Kanaans nach Jahrhunderten schlussendlich reif für das Gericht Gottes. Heute werden Menschen den Götzen Abtreibung oder Organspende in die tödlichen, rotglühenden Arme gelegt oder den Götzen CO2-Wahnsinn und Klimaerwärmung und vieles andere mehr. Der Mensch fern von Gott ist zu unvorstellbaren, absurden und menschenverachtenden Gräueltaten fähig. Im Weiteren verbietet Gott homosexuelles Leben. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Die Formulierung ist so eindeutig, dass es daran überhaupt nichts zu drehen, zu diskutieren, zu deuteln gibt. Bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Es geht nicht im Geringsten, wie Befürworter homosexueller Beziehungen heute behaupten, um das Verbot von erniedrigenden Beziehungen. Dass man sagt, da ging es halt um sexuelle Ausbeutung, Erniedrigung, was weiß ich was, alles an Unsinn. Es geht ganz grundsätzlich um das Verbot, in der von Gott geordneten Beziehung von Mann und Frau, die Frau durch einen Mann zu ersetzen oder umgekehrt. Und selbst wenn dies In voller gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und Liebe oder wie es heute in den sogenannten Landeskirchen formuliert wird, in Verantwortung, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit geschieht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den schöpfungswidrigen Ersatz eines andersgeschlechtlichen Gegenübers durch ein gleichgeschlechtliches Gegenüber, um nichts anderes. Das sagen alle Bestimmungen, Alten Testament und Neuen Testament, einheitlich und glasklar. Allein schon dieses eine einzige Wort der Heiligen Schrift ist so glasklar und lässt keine der heutigen Verdrehungen und Missdeutungen zu. Man kann immer wieder nur staunen, wie es in christlichen Kreisen dann doch ganz anders heute gemacht und durchgezogen wird. Dasselbe gilt für sexuellen Verkehr mit Tieren. Er missachtet ebenso die Schöpfungsordnung Gottes und die darin geschaffenen Grenzen zwischen den Arten. Es ist auch interessant, dass beide Teile unmittelbar miteinander genannt sind, weil es ums gleiche Grundprinzip geht. Bei der Frauenordination betone ich immer wieder ganz genauso. Es geht immer um die Missachtung der Schöpfungsordnung Gottes, um den von Gott geschaffenen Unterschied zwischen Mann und Frau oder Mensch und Tier. Gott will grundsätzlich die Einhaltung der Artgrenzen. Ich sage es nachher gleich nochmal, wir fangen ja oft mit diesen alttestamentlichen Ordnungen wenig an. Aber gerade so zwischendrin ist es mal ganz interessant, diese Ordnungen anzuschauen, welche göttliche Weisheit und welcher Schutz darin liegt. Gott will grundsätzlich die Einhaltung der Artgrenzen. Und deshalb soll auch das Vieh verschiedener Arten nicht miteinander gekreuzt werden. Auch hier geht es wieder um die Achtung der göttlichen Schöpfungsordnung mit den von Gott gesetzten Grenzen. Denn Gott hat ein jedes Lebewesen nach seiner Art geschaffen. Das ist eine Formulierung, die im Schöpfungsbericht ständig wiederholt wird. Ein jegliches nach seiner Art, ein jegliches nach seiner Art, ein jegliches nach seiner Art. Es geht also um die Achtung der göttlichen Schöpfungsordnung. Außerdem ist Gott ein Gott des Lebens. Und zum Leben gehört auch die Fortpflanzung. Aber sowohl in gleichgeschlechtlichen Beziehungen können auf natürliche Weise keine Nachkommen gezeugt werden, wie dies in der Regel auch bei Kreuzungen verschiedener Arten nicht möglich ist. So kann man Pferd und Esel zwar zu Maultier und Maulesel kreuzen, Maultier und Maulesel sind aber nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr fruchtbar. Eine Sackgasse des Lebens. Und wenn der Mensch nicht nur durch Kreuzungen, sondern erst recht durch Genmanipulationen die von Gott gesetzten Artgrenzen zu überwinden sucht, wird er Schaden produzieren, der wissenschaftlich vermutlich nicht mal ansatzweise zu ermessen sein dürfte. Ich verweise auch hier zurück auf den letzten Sonntag zum Stichwort, die Seele allen Fleisches ist in seinem Blut. Da haben wir auch gesagt, die Thematik, was da drin steckt, wird die heutige Wissenschaft noch kaum erfassen wirklich. Wenn wir heute übers Artensterben reden, übers Bienen-, Insekten- oder Vogelsterben, dann sind das wohl nicht nur die Spritzmittel oder die Monokultur, was längst verbessert wurde, Spritzmittel reduziert, viel mehr Brachflächen und so weiter als früher. Macht eigentlich wenig Sinn, warum es gerade heute ein großes Artensterben geben soll. Kommen natürlich Windräder ins Spiel. Die massenhaft Seeadler, andere Vögel erschlagen, aber auch Fledermäuse, Milliarden von Insekten an jedem Sommertag. Völlig unberechenbar aber sind vor allem und wahrscheinlich im Endeffekt viel schlimmer die Auswirkungen von genmanipulierten Pflanzen und Tieren. Kein Mensch dürfte wirklich überschauen können, was auch nur eine einzige genmanipulierte Pflanze im Gesamtgefüge der Natur an Folgeschäden auslösen kann. Und wenn wir die großen Naturplagen der Endzeit anschauen, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass ein nicht geringer Teil dieser Plagen letztlich vom Menschen selbst in seiner Überheblichkeit geschaffen wird. Und Genmanipulation, die schöpfungswidrige Überschreitung der Artgrenzen, dürfte ein wesentlicher Teil davon sein. Israel soll seinem Volk ein heiliges Volk sein, seinem Gott. Entsprechend soll es sein und Gott achten und seine Ordnungen halten. Entsprechend soll es auch miteinander umgehen. Ich hatte schon gesagt, vielfach kommen uns die alttestamentlichen Ordnungen langweilig und fremd vor. Es sind Ordnungen einer längst vergangenen Zeit, Mose immerhin rund 3.500 Jahre her, und Bestimmungen, die auch in der Tat in großen Teilen einen Bund betreffen, der seit 2000 Jahren in Jesus Christus erfüllt ist. Als neutestamentliche Gemeinde fragen wir uns da oft, was sollen wir mit dem allem noch? Aber andererseits, liebe Geschwister, staunen wir immer wieder über die Weisheit und Liebe Gottes, die in diesen Jahrtausende alten Bestimmungen für sein Volk zum Ausdruck kommen. So ordnet zum Beispiel Kapitel 19, die Verse 9 bis 11, dass die Felder nicht bis zum Rand abgeerntet werden dürfen. Ich weiß nicht, wie viele Christen heute das eigentlich überhaupt noch auf dem Schirm haben, diese göttlichen Ordnungen, und wissen, dass das in der Bibel steht, dass das Gott für sein Volk so angeordnet hat. Felder dürfen nicht bis zum Rand abgeerntet werden. Ebenso darf weder auf Äckern noch in den Weinbergen Nachlese gehalten werden. Warum? Das, was am Rand der Äcker und als Nachlese übrig bleibt, soll für die Elenden und die Fremden übrig sein. Der Elende ist im Grunde der Bettler und der Fremde interessanterweise der integrierte Fremde, nicht der nicht integrierte, der integrierte Fremde. Vermutlich deshalb, weil auch der integrierte Fremde kein Land erwerben darf. Werden wir noch sehen, ob sich das so bestätigt. Soweit ich es bisher überblicke, ist so. Das Land ist das Land Jahwes. Jahwe ist der Eigentümer. Er leiht es seinem Volk, den Nachkommen Abrahams, nur. Aber weil es den Nachkommen Abraham selbst gar nicht gehört, juristischer Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Die Israeliten besitzen es, sie dürfen es nutzen, aber der Eigentümer ist Gott. Und deshalb dürfen sie dieses Land weder Fremden abgeben, noch selbst überhaupt dauerhaft verkaufen. Da kommen wir am nächsten Sonntag im Zusammenhang mit dem Jubeljahr, 3. Mose 25, nochmal drauf. Wenn ich es richtig sehe, ist selbst der voll integrierte Fremde, was den Landbesitz anbelangt, dem Nachkommen Abrahams nicht gleichgestellt. Aber Gott sorgt für ihn ebenso wie für den verarmten Israeliten. Und die Verse 33 und 34 mahnen deshalb wieder im Blick auf den voll integrierten Fremden: Du sollst ihn nicht unterdrücken, du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und die Begründung: Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Auch Abraham und seine Nachkommen waren in Ägypten als Ger bzw. Proselyt. Es überrascht, dass Israel in Ägypten als Ger oder Proselyt, als voll integrierter Fremde bezeichnet wird. Die konnten in einem heidnischen Land doch nicht ohne weiteres voll integriert gewesen sein. Ich vermute, das liegt daran, dass Gottes Volk auf dieser Erde nie im negativen Sinne ein Möchar oder ein Halotri sein kann. Denn egal wo es ist und bleibt Gottes Volk. Dass dieses Volk dann in den meisten Ländern dieser Erde als Möchar oder Halotri betrachtet und vielfach bedrängt und verfolgt wird, zeigt, wie sehr es seine Berufung verfehlt und aus seinen Verheißungen zumindest vorübergehend gefallen ist. Zur liebevollen Fürsorge Gottes für den Armen gehört auch die Mahnung: Der Lohn des Tagelöhners muss sofort und nicht erst am nächsten Tag ausbezahlt werden. Auch da pünktliche Bezahlung von Rechnungen. Liebe Geschwister, wäre ein eigenes Thema. Wie viele Betriebe, Handwerker, Unternehmer kämpfen ums Überleben oder gehen bankrott, weil ihre Kunden die Rechnungen nicht pünktlich, nicht vollständig bezahlen? Auch das ist soziale Verantwortung. Mache ich mit schlampiger, unverantwortlicher Zahlungsmoral anderen Menschen das Leben schwer oder ruiniere ich ihr sogar ihre Existenz? Der Lohn des Tagelöhners darf nicht über Nacht behalten werden. Er muss sofort ausbezahlt werden. Warum? Der Tagelöhner lebt ja im Zweifel als armer Mensch mit seiner Familie jeden Tag von dem, was er gerade erarbeitet hat. Von der Hand gewissermaßen in den Mund. Und wenn ihm die Hand nicht zuverlässig täglich gefüllt wird durch unverzügliche Auszahlung seines Tageslohns, dann hat er mit seiner Familie im Zweifel nichts zu essen. Und das darf nicht sein im Volk Gottes. Dafür, dass die Ordnungen Gottes eingehalten werden, ist auch ganz wichtig das ganze Volk verantwortlich. Kapitel 19, Vers 17 wird jeder Israelit ermahnt, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Dieser Ruf zur gegenseitigen Ermahnung rechtfertigt kein beckmesserisches, kleinkariertes und selbstgerechtes Suchen nach Fehlern und Herumkritteln an Kleinigkeiten. Aber da, wo echte und eindeutige und schwerwiegende Schuld vorliegt, da sollen wir durchaus den Mut haben, den anderen darauf anzusprechen und zu ermahnen. Wir tragen vor Gott füreinander Verantwortung und auch für das Gemeinwesen. Denn die Sünde und das Fehlverhalten, die Rücksichtslosigkeit, Lieblosigkeit, der Rechtsbruch des einen bringen ja das Ganze des Volkes in Gefahr. Nicht nur geistlich im Blick auf den Segen Gottes, sondern ja auch ganz praktisch. Ein Beispiel, wenn Väter die Alimente für ihre unehelichen Kinder nicht zahlen, muss die Allgemeinheit über Sozialamt einspringen. Und so wird die Sünde, das Fehlverhalten eines Menschen zur Last für ein ganzes Volk. Und wenn sich das summiert, geht ein Volk unter dieser Last irgendwann in die Knie. Wir tragen also vor Gott füreinander Verantwortung. Gilt für die Gemeinde genauso, denn das Volk Gottes wie die Gemeinde Jesu sind ein Ganzes. Und nicht nur die von Gott eingesetzten Leiter tragen für das Ganze Verantwortung, sondern jeder Einzelne. Die Kapitel 21 und 22 enthalten dann besondere Bestimmungen für die Priester. Die Reinheitsvorschriften für Priester sind höher als für die übrigen Israeliten. Denn sie dienen am Heiligtum Gottes. Sie haben die größte Nähe zu Gott. Noch mehr gilt dies für den Hohepriester. Wir sehen da eine interessante Aussonderung in mehreren Stufen. Gott hat sein auserwähltes Volk Israel als Ganzes aus den Völkern dieser Welt ausgesondert herausberufen für sich. Sein ganzes Volk soll ein heiliges Volk sein und nicht in den Sünden Ägyptens oder Kanaans leben. Aber dann hat Gott auch innerhalb dieses Volkes den Priesterstamm Levi besonders ausgesondert für sich und innerhalb des Priesterstamms nochmal den gerade amtierenden Hohepriester. Da sehen wir dann auch in den Ordnungen, grundsätzlich schließen körperliche Fehlbildungen einen Mann vom Priesterdienst aus. Nicht etwa, weil ein solcher Mensch vor Gott weniger wert wäre. Es wäre sofort wieder neuzeitliches Denken, das von der biblischen Symbolik nichts versteht. Nein, der Gedanke ist, ein augenscheinlich fehlgebildeter Mensch, sei er blind, lahm, auf andere Weise behindert, kann die Vollkommenheit Gottes nicht repräsentieren. Und der Priester repräsentiert Gott. Dass auch keine fehlerhaften Tiere geopfert werden dürfen, hängt sicher ebenfalls damit zusammen. Einerseits wohl auch, dass nicht minderwertige Ware als Opfer ausgesondert wird, aber noch mehr dürfte es darum gehen, dass alles, was mit dem heiligen Gott zu tun hat, vollkommene Reinheit und Heiligkeit symbolisch darstellt. Wir denken auch nochmal zurück, Stiftshütte, Schaubrote, wo auch die Schaubrote mit Weihrauch bestreut sein müssen und so weiter. Überall geht es um die Symbolik der Reinheit, der Heiligkeit, der Vollkommenheit. Der Priester repräsentiert Gott. Deshalb kommen auch Frauen, ein Punkt, weshalb Frauen erkennbar nicht für den Priesterdienst in Frage kommen, weil Gott sich in weiblichen, nicht in weiblichen, sondern in männlichen Attributen als der Vater, als der Sohn darstellt und vorstellt. Die Priester sollen sich deshalb auch nicht verunreinigen, indem sie Tote berühren. Für den normalen Priester gilt Ausnahme allernächste Verwandte. Der Hohepriester, darf nicht einmal die Leichen seines Vaters oder seiner Mutter berühren. So hoch steht die Heiligkeit Gottes, dem er dient, auch über allen menschlichen Bindungen. Wir denken auch hier nochmal zurück an die Tat der Leviten, bevor sie endgültig in ihr Amt einberufen wurden. Goldenes Kalb, sie gingen mit dem Schwert durchs Lager einmal quer und zurück und haben umgebracht, wer sich an der Sünde am goldenen Kalb beteiligt hat und sich ihnen in den Weg stellte. Auch Bruder und Freund. Die Heiligkeit Gottes, dem wir dienen, steht an oberster Stelle. In Kapitel 23 haben wir dann den Festkalender Israels. Dieses Kapitel ist auch für uns heute sehr wichtig, vor allem auch etwa im Blick auf die Kritik, die von manchen an den christlichen Festen wie Weihnachten und Ostern geübt wird. Mit zum Teil absurden Argumenten wird behauptet, es handle sich hier um heidnische Bräuche. Mitchristen, die so argumentieren, verstehen die biblischen Grundsätze derartiger Feste überhaupt nicht. Es geht um die Erinnerung an die großen Heilstaten Gottes. Ob wir jetzt nach Jahrtausenden in unserem Kalender noch exakt den einen Tag herausfinden können, an dem diese Heilstat historisch stattgefunden hat oder nicht, spielt letztlich gar keine Rolle. Auch nicht, ob dieser Tag zufälligerweise oder vielleicht sogar ganz bewusst auf einen heidnischen Festtag gelegt wurde. Etwa um damit den heidnischen Festtag aus dem Festkalender des Volkes zu tilgen. Das durfte in vielen Fällen ein Beweggrund gewesen sein. Und auch dem Volk nicht die Möglichkeit zu geben, auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Morgens gehen wir in die Kirche, mittags gehen wir zum Götzenfest oder am nächsten Tag. Auch im Alten Testament kam es übrigens nicht auf die exakte kalendarische Zeit an. Das ist wieder unser modernes, mathematisch-neuzeitliches Denken. Die Tage wurden, soweit ich gelesen habe, nach dem Neumond berechnet. Der Neumond wurde aber durch Beobachtung zweier Männer festgelegt. Wenn er aufgrund eines wolkenverhangenen Himmels nicht zuverlässig erkannt werden konnte, konnte es durchaus sein, dass der Neumond ein oder zwei Tage später datiert wurde, wenn man zweifelhaft gesehen hat, jetzt war Neumond oder ist Neumond. Das heißt, der ganze Kalender kann sich um ein, zwei Tage verschieben, bis zum nächsten Neumond. Die Vorstellung, dass bestimmte Tage heilig wären, dass es darum geht, dass ich exakt diesen Tag habe, wie zum Beispiel Adventisten bezüglich des Sabbat denken, diese Vorstellung ist in sich völlig abwegig und unbiblisch. Es geht um die geistliche Symbolik und die damit verbundenen Inhalte, nicht um bestimmte Tage. Gott hat Feste im Alten Bund selbst geordnet und ich betone immer wieder, was Gott im Alten Bund selbst grundsätzlich geboten hat, kann im Neuen Bund nicht grundsätzlich falsch sein. Ich verweise hierzu auf die Predigt vom 7. April des Jahres, dieselben geistlichen Grundlinien im Alten wie im Neuen Bund. In diesen Fragen immer wieder auch sehr wichtig. Die Feste des Alten Bundes sind im Grunde drei große Feste. Wenn man es aufsplittet in die Einzelteile, kann man auch bis zu 7 Feste draus machen. Aber wenn man es vom Inhalt anschaut, sind es im Grunde 3. Sie haben 2 zentrale Inhalte. Geistlich und geschichtlich erinnern sie zurück an den Auszug aus Ägypten und die folgende Wüstenwanderung. Und zugleich, zweite Bedeutung, sind alle 3 Feste Erntefeste. Also das ist wichtig, alle Feste, alle großen Feste in Israel sind Erntefeste. Oder geschichtlicher Rückblick auf die entscheidende Heilstat Gottes, den Auszug aus Ägypten. Ihr Thema ist in jeder Hinsicht die Güte Gottes, der die Seinen nicht vergisst, sondern für sie sorgt. Das erste Fest ist das Passafest, auch Fest der ungesäuerten Brote genannt. Sein Thema ist die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Das ausschlaggebende Ereignis war ja dann die 10. Plage, als der Würgengel Gottes durch Ägypten ging und jede Erstgeburt Ägyptens, sei es Mensch oder Tier, umbrachte. Durch das Blut des Passahlamms waren die vor dem Würgengel Gottes geschützt, die dieses Blut an ihre Haustür gestrichen hatten. Das Essen des Passahlamms am 14. Nisan, dem ersten Monat des jüdischen Kalenders, ist gewissermaßen der Auftakt und zugleich Höhepunkt des Fests der ungesäuerten Brote. Wenn wir um diese Zeit im Frühjahr Karfreitag und Ostern feiern, dann feiern wir Jahr für Jahr das eigentliche Passafest, nämlich das Fest der wahren Befreiung, unsere Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, des Teufels und des Todes, das Fest unserer Erlösung und die der ganzen Welt durch das wahre Passahlamm Jesus Christus. In diesen Tagen dürfte kein gesäuertes Brot im Haus sein, deshalb auch Fest der ungesäuerten Brote, denn der Sauerteig stellt symbolisch Sünde und Unreinheit dar. Am Fest der Erlösung soll aber alle Unreinheit, aller Sauerteig hinausgefegt sein, so wie wir es in der Lesung von 1. Korinther 5, 6 bis 8 gehört haben. Verbunden mit dem Fest der ungesäuerten Brote ist auch das Erntefest zum Beginn der Gerstenernte. Das Erntejahr in Israel beginnt offensichtlich mit der Gerstenernte, die früher erntereif ist als der Weizen. Es ist das Fest der Erstlingsfrucht. Da wird eine Garbe Gerste vor Gott gebracht, vor Gott geschwungen, deshalb auch Schwingopfer genannt. Und es geschieht am ersten Tag der Woche nach dem Passa. Das ist nichts anderes als der Ostertag. Und da ist auch die geistliche Bedeutung klar. Die prophetische Symbolik weist hin auf Jesus, den Erstling der Auferstehung. Das Erstlingsfest, Jesus, der Erstling der Auferstehung, 1. Korinther 15, 20. Also das erste Fest setzt sich praktisch aus drei Teilen zusammen. Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlingsfrucht. Dann folgt das sogenannte Wochenfest 50 Tage später, daher auch Pfingsten genannt. Das ist im Grunde das Fremdwort für Pentekoste, der 50. Daher der Begriff Pfingsten, der 50. Tag nach dem Passa. Auch dies ist ein Erntefest, jetzt zum Beginn der Weizenernte. Das Schwingopfer wieder wird vor Gott geschwungen, in diesem Falle gesäuerte Erstlingsbrote aus Weizenmehl. Das dritte große Fest wird im Herbst, im 7. Monat des Jahres gefeiert. Es ist das große Versöhnungsfest, an den sich das Laubhüttenfest anschließt. Den Auftakt bildet das Posaunenfest. Auch ganz interessant, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Die Posaunen erinnern uns an die Endzeit, an die Offenbarung. Und es durfte kein Zweifel bestehen, dass die Posaunen hier an die Endzeit-Posaunen erinnern. Wie hier mit dem Posaunenblasen der nahende große Versöhnungstag angekündigt wird, und das Volk zur Sammlung und zur inneren Vorbereitung auf diesen großen Tag aufgerufen wird, so bereiten die Posaunen der Endzeit auf das Wiederkommen des Herrn und den Beginn des tausendjährigen Reiches vor. 10 Tage nach dem Posaunenfest ist dann der große Versöhnungstag. Hier wird in fast jedem Vers betont, dass das Volk in dieser Zeit keine Arbeit tun darf. Also wenn man diese Abschnitte liest über den großen Versöhnungstag, Kapitel 23, dürft ihr zu Hause gerne nochmal durchlesen, fällt auf, wie mit einer beeindruckenden Penetranz immer und immer und immer wieder beholt wird, dass keine Arbeit getan werden darf. Auch das hat natürlich nicht nur praktische, sondern symbolische Bedeutung, Versöhnungstag, ein Hinweis, dass unsere Versöhnung ganz ohne unsere Arbeit, ohne unser Mitwirken, allein durch den Hohepriester Jesus vollbracht wird. 5 Tage später, am 15. Tag des 7. Monats, beginnt dann das Laubhüttenfest. Es ist zugleich das große Erntedankfest in Israel. In dieser Zeit sollen die Israeliten in Laubhütten wohnen, zur Erinnerung an die Situation nach dem Auszug aus Ägypten. 40 Jahre lebte Israel in Zelten. Und diese 40 Jahre der Wüstenwanderung werden von Gott trotz aller Sünde, die Israel auch in dieser Zeit auf sich geladen hat, häufig als die geistlich guten Jahre Israels gesehen. Im Verhältnis zu dem, was nachkam, waren die immer noch relativ ordentlich, denn nach der Landnahme fing das Volk an, den Göttern Kanaans zu dienen und geistlich Hurerei zu treiben. Wir sehen es dann später bei den Richtern. Dramatisch nach Anfängen, positiv noch David, Salomo, Abrehabeam und Jerobeam dem Zweiten oder der Ersten geht's dann geistlich rapide im Volk den Bach runter. Deshalb ist immer die Zeit der Wüstenwanderung, wo Israel tagtäglich vom Manna, das vom Himmel kam, von der Fürsorge Gottes lebte, eine Zeit, in der Gott doch eine besondere Nähe zu seinem Volk hatte. Das Laubhüttenfest wird mit seiner Rückerinnerung an diese Wüstenzeit zugleich als Symbol fürs tausendjährige Reich verstanden, in dem das Volk Israel Gott wieder besonders nahe ist. Zum Schluss noch, wenn wir heute den Atem anhalten, angesichts der Tatsache, dass Gott die Völker Kanaans vernichten und vertreiben ließ, dann haben wir in den gelesenen Kapiteln die klare Begründung. Die Völker Kanaans haben durch ihre unsäglichen Sünden, so sagt es Gottes Wort, das Land unrein gemacht. Und das Land selbst hat sie deshalb ausgespien. Deshalb auch das Thema der Predigt heute, damit das Land euch nicht ausspeit. Es ist natürlich eine symbolische Redeweise, wie wenn Gott beim Brudermord Kains an Abel sagt, an das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerland her. Da hat natürlich kein Blut geschrien. Bildhafte Redeweise. Die Bewohner Kanaans waren für das von Gott geschaffene Land unerträglich geworden. Ich muss sagen, ich finde diese Formulierung, das Land spie seine Bewohner aus, höchst eindrücklich. Kapitel 18, 25 und mehrfach ja wiederholt. Und liebe Geschwister, wir stehen heute global, weltweit, ganz nah vor dieser Situation. Denn der heutige Mensch macht nicht nur dieses oder jenes Land durch derartige Menschen verachtende Gräuel unrein. Wir können beim Gräuel der Abtreibung beginnen, weitermachen mit der unvorstellbaren Schandtat, dass Menschen zum Zwecke der Organtransplantation bei lebendigem Leibe ausgeschlachtet werden. Ich vermute, Menschen früherer Generationen konnten sich zum Teil derartige Barbarei überhaupt nicht vorstellen, die heute glorifiziert wird als Akt der Nächstenliebe. Wir sehen, wie Massen an Menschen, die in viel Weiberei leben, in unser Land geholt werden und diese frauenverachtende Lebensweise bei uns zunehmend geduldet und sogar durch verschiedene Hintertüren längst legalisiert wird. Wir erleben, wie Terroristen ins Land geholt und auf Kosten des deutschen Steuerzahlers auf hohem Niveau rundum versorgt werden und gleichzeitig die innere Sicherheit unseres Landes aufs Extremste gefährden. Dieser Tage kam erst ein Bericht, dass Mitglieder tschetschenischer Mafiabanden Wachaufträge für Einrichtungen der Polizei auch bei Sondereinheiten der SEK und MEK erhalten haben. Ein Land, das im Zuge von Outsourcing sicherheitsrelevante Bereiche outsourced. Ich habe vorhin erst so jemand gesagt, wer das tut, der will die Sicherheit des Landes aktiv zerstören. Kein vernünftiger Mensch kann auf so einen Wahnsinn kommen. Und was nicht nur in unserem Volk vor sich geht, ist eine schlechterdings unfassbare, menschenverachtende Verwüstung. Das bleiben ja überall Menschen auf der Strecke. Und nicht selten Fremde. Wenn ihr guckt, was in unserem Land passiert, interessanterweise sind ja die meisten Opfer ihrerseits wiederum Fremde. Geht nicht um Fremdenfeindlichkeit. Gerade weil wir auch die Fremden lieben, wie den Einheimischen, möchten wir, dass weder der eine noch der andere in solche Situationen kommt. Es geht um eine schlechterdings unfassbare, menschenverachtende Verwüstung all dessen, was eine friedliche und anständige Gesellschaft ausmacht. Und da dies längst nicht nur bei uns, sondern letztlich weltweit geschieht, verunreinigt der Mensch heute den ganzen Globus. Die logische Folge wird sein, der ganze Globus wird diese Menschen ausspeien in den Endzeitgerichten Gottes.
Und dabei richtet sich der Mensch getreu dem lateinischen Sprichwort Homo homini lupus, zu Deutsch, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist der größte Feind des Menschen in seiner gotteslästerlichen Art gegen sich selbst. Der Mensch wird selbst zu seinem größten Feind. Sehr deutlich, eigentlich in seiner Symbolik geradezu extrem, ist mir auch erst die letzten Tage so richtig bewusst geworden nochmal, sehen wir das am derzeitigen CO2-Wahnsinn. Wer CO2 verteufelt, wie das von den Menschen verachtenden Ideologen dieser Tage geschieht, der verteufelt das Leben. Sag's nochmal, wer CO2 verteufelt, der verteufelt das Leben selbst. Ich weiß nicht, ob er die chemische Zusammensetzung des menschlichen Körpers kennt, wahrscheinlich nicht. Ich kam auch erst neulich interessanterweise übers Fernsehen drauf. Eine Tabelle über die chemische Zusammensetzung des Körpers, menschlichen Körpers, die übrigen Säugetiere dürften ganz ähnlich zusammengesetzt sein, vom Institut für Chemie. Ganz oben Sauerstoff, drunter der Kohlenstoff und dann der Wasserstoff als die drei wesentlichen Elemente, aus denen unser Körper besteht. In der Tabelle rechts die Zahl der jeweiligen Atome, links der Anteil am menschlichen Gewicht. Von der Zahl her machen die Wasserstoffatome mit 63% den größten Teil aus. Da Wasserstoff aber das Element mit dem Abstand geringsten Dichte ist, sieht es beim Gewicht ganz anders aus. Unser Gewicht, unser Körpergewicht besteht zu 56,1% aus Sauerstoff. Das ist das O im angeblich so schlimmen CO2. Muss uns mal klar werden. Muss uns mal klar werden, liebe Geschwister, was da passiert. Menschen, Lebensfeindlichkeit alleräußerster, allerschlimmster Art, was hier passiert. Zu 28% besteht unser Körpergewicht aus Kohlenstoff, das ist das C im CO2. Interessanterweise dachte ich, exakt im Verhältnis des CO2, nämlich 1:2, zumindest was das Gewicht anbelangt, bei der Atomzahl nicht ganz. Aber fassen wir zusammen, bezüglich des Gewichts besteht unser Körper zu 84,1% aus den Elementen des CO2. Noch wichtiger, fast jedes tierische Lebewesen auf dieser Erde, alle Säugetiere einschließlich Mensch, atmet, um leben zu können, CO2 aus. Fast jede Pflanze auf dieser Welt atmet, um leben zu können, CO2 ein. CO2 ist der Atem des Lebens. Wer CO2 verteufelt, verteufelt das Leben selbst. Es wird unter Wissenschaftlern höchst umstritten diskutiert, was ihr im Fernsehen nirgends seht, normalerweise, ob überhaupt der CO2-Gehalt auf dieser Erde nicht zu niedrig ist für ein optimales Pflanzenwachstum. Tomatengewächshäuser werden mit CO2 zusätzlich versorgt, damit die Tomaten besser wachsen. CO2 ist ein wichtiger Pflanzendünger. Aquarianer haben häufig in ihren Aquarien CO2-Diffusoren, damit die Wasserpflanzen besser wachsen. Wahnsinn pur. CO2 ist der Atem des Lebens. Wer den CO2-Ausstoß wesentlich verringern will, der will Leben wesentlich verringern. Sag das nochmal. Wer den CO2-Ausstoß wesentlich verringern will, der will Leben wesentlich verringern. Denn anders kann man CO2 kaum wesentlich verringern. Sauerstoff und Kohlenstoff, die beiden Elemente von CO2, sind mit dem Wasserstoff die drei wichtigsten Elemente des Lebens. Und zwei von diesen drei wichtigsten Elementen des Lebens werden im Zusammenhang der CO2-Wahnsinns verteufelt, als wären sie giftiger und lebensgefährlicher als Arsen und Quecksilber zusammen. Quecksilber übrigens ein heißes Thema. Impfen. In vielen, wenn nicht in allen Impfstoffen, ist unter anderem auch Quecksilber wohl mit dabei drin. Da pumpt man die Menschen mit Gift voll. Ganz eigene Thematik. Aber liebe Geschwister, was für ein Wahnsinn. CO2, der Atem des Lebens, wird verteufelt und bekämpft und den Menschen immense Lasten aufgeladen, ohne Sinn und Verstand. Wenn wir das betrachten, dann beginnen wir zumindest in Ansätzen zu ahnen, was für eine zutiefst satanische Verachtung des Lebens im Allgemeinen und des menschlichen Lebens im Besonderen Teile unserer Politik beherrschen. Noch ist es Zeit umzukehren. Noch können sich Menschen dem lebendigen Gott zuwenden, dass das Land sie nicht eines Tages ausspeit, sondern sie ein Bürgerrecht in der Welt Gottes haben. Amen.